Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im ICF. Bei schönstem Wetter, super, dass ihr trotzdem hier in unsere dunklen Hallen kommt, um das Wort des Herrn zu hören. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich heute den Schluss machen darf für die Hashtag Jesus-Serie. Ich stelle es mal da runter. Keine Reaktion, verstehe ich jetzt nicht. Also, ich darf heute den Schluss machen von der Hashtag Jesus-Serie. Leute, wir sind eine Mitmachkirche und dann muss man halt auch mitmachen, sonst wird's böse. Nein, also. Hashtag Jesus haben wir uns einiges angeschaut und für die, die nicht alle Serien persönlich live miterlebt haben, eine kurze Zusammenfassung. Wir haben angefangen mit Hashtag Jesus frei von Schuld. Da ging es darum, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, um uns frei zu machen. Dann hatten wir Hashtag frei von Halbherzigkeit. Die Leidenschaft von Jesus für uns kann Leidenschaft in uns wieder entzünden, für Jesus und für andere. Dann hatten wir Hashtag Jesus frei von Angst. Wer sich von Gott geliebt weiß, braucht sich von nichts mehr zu fürchten. Klingt einfach. Aber wir dürfen unsere Ängste Gott hinhalten und Gottes Liebe aussetzen und darauf vertrauen, dass er was Gutes draus macht. Dann hatten wir Hashtag Jesus frei von Passivität. Jesus befähigt uns, Teil der Lösung für die Probleme dieser Welt zu sein, durch ihn. Manchmal gibt er uns einen Kick, den wir dringend brauchen. Manchmal macht das anders. Und dann hatten wir Hashtag Jesus frei von Religiosität. Wir folgen einem Gott, der alle unsere Erwartungen sprengt. Und heute befassen wir uns mit diesem steilen Thema Hashtag Jesus frei von Enttäuschung. Da sind so viele Schs drin, aber ich habe es geschafft. Ja, man darf applaudieren. Danke. Nicht zu viel. Okay. Zuerst mal muss ich euch leider sagen, dass ich keine Patentlösung für diese Sache habe. Tut mir echt leid.
Toll. Immer noch nicht. Oder kann ich gleich wieder heimgehen oder was?
Ja, was willst du denn von einer Frau erwarten, die predigt?
Am besten muss ich einen neuen Hashtag bei Facebook aufmachen. Hashtag Silke kann einfach nix.
Total unkompetent. Frauen gehören einfach nicht auf die Bühne.
Ja. Und dann macht sie sich auch immer noch so wichtig auf der Bühne. So, ich bin die Silke.
Okay. Nun ja, so oder ähnlich ging über Jesus der Shitstorm, als die Menschen ihre Enttäuschung über ihn freien Lauf gelassen haben. Die Inhalte waren sicher anders. Wie reagieren wir, wenn unsere Vorstellungen nicht erfüllt werden? Wenn das genaue Bild, was wir uns gemacht haben von einer Person, von einer Situation, vielleicht auch von uns, eben in so ein Aquarell verschwimmt, wo die Konturen nicht mehr zu sehen sind und es nichts mehr mit unserem Bild zu tun hat? Wenn unsere Erwartungen, die ja meist berechtigt sind, oder? Wenn die nicht erfüllt werden? Wie reagiert Jesus auf Enttäuschung? Und kennt er überhaupt Enttäuschung? Schließlich war es Jesus. Welche Rolle spielt Vergebung in der ganzen Kiste? Und was kann uns helfen, einen Umgang damit zu finden, der uns tatsächlich weiterbringt? Ich möchte vorher noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter uns. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist hier ist, dass er Herzen öffnet, dass du Leben veränderst. Dazu bist du gekommen, dass du neue Perspektiven schenkst, Herr, auf dich, auf den Glauben, dass du lebensverändernde Maßnahmen einleitest in uns und außerhalb von uns. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Amen. Hey, das war gut. Zwei Leute waren gut. So, wie reagieren wir denn auf Enttäuschung? Ich würde mal sagen, genauso wie die Jünger damals. Wir sind beleidigt, wir hauen ab, wir distanzieren uns etwas, wir brechen die Kommunikation ab. Was fällt uns noch so ein? Wir werden wütend, vielleicht auch sprachlos. Oder wir werden bockig und sagen, pff, komm mal bloß nicht mehr mit dem oder mit der. Das hat sowieso keinen Wert. Kenne ich schon, bringt nichts. Jeder von uns ist ein Profi in diesem Thema. Ich muss nicht einem einzigen von euch erklären, wie sich das anfühlt, wenn man enttäuscht ist von jemandem, durch jemanden enttäuscht wurde oder mit Situationen nicht mehr klarkommt und so enttäuscht ist, dass man fast handlungsunfähig wird. Ich kann das von mir selber natürlich wieder sagen, denn Thema gesehen, was hast du in der Predigt, Silke, frei von Enttäuschung und los ging's. Es ist jedes Mal dasselbe, dass mich Gott dann in die Schule nimmt, damit ich euch auch wirklich aus meinem Leben was zu erzählen habe. Geht's dann nochmal so richtig rund? Und so empfinde ich das auch schon seit ein paar Wochen. Echt um mich herum, es ist der Wahnsinn, was da abgeht. Und das sind viele Enttäuschungen, die ich miterlebe bei Leuten und die mich selber auch treffen. Und ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Angefangen von der eigenen Familie, wo Sachen nicht so gut laufen. Und ich denke, oh, ich habe auch keine Lust mehr, mich zu investieren. Oder eben bei Freunden und Bekannten, wo ich denke, sag mal, das kann jetzt einfach nicht stimmen. Was müssen die denn da alles durchmachen? Das ist ziemlich lästig und ich kann das nicht so richtig aus dem Weg schieben. Wenn ich es dann umgehen will, dann habe ich es hinten im Rücken. Ist auch unbequem. So, das hat auch Auswirkungen auf mein Fühlen, auf mein Denken und auf mein Handeln. Und ich möchte euch kurz 20 Sekunden reichen. Zeit geben, mal kurz so jeder in sich und überlegt mal jeder für sich selber bitte, wie reagiert ihr auf Enttäuschung? Und jeder hat sein Ding. Mal kurz nachdenken. Okay. Länger braucht ihr bestimmt nicht, ihr kennt euch. Mal eins vorweg. Ich denke nicht, dass es ein Leben ohne Enttäuschung gibt, ein menschliches. Wir machen uns so ständig Vorstellungen von allem, wie was zu sein hat. Ich habe Vorstellungen von dem, wie mein Leben zu verlaufen hat, wie mein Partner zu sein hat, damit er gut mit mir zusammenpasst. Wie meine Kinder sein sollen, wie ihr Weg sein soll, ihre Zukunft, ihr Verhalten. Wie der Arbeitsplatz sein soll, wie meine Kollegen sein sollen, damit sie gut mit mir zusammenarbeiten können, wie mein Chef sein soll. Dann habe ich jetzt persönlich noch ganz speziell meine Vorstellung, wie mein Pastor und seine Frau sein sollen, damit die gut zu mir passen. Und außerdem natürlich, wie mein ICF zu sein hat, damit ich gut reinpasse. Nein, doch, dass es gut zu mir passt. Und wie Kirche überhaupt zu sein hat. Und so geht es weiter. Und tatsächlich habe ich auch eigentlich genaue Vorstellungen, wie Gott zu sein hat. Nur so ein kleiner Zwischeneinwurf, um uns vor dieser Enttäuschung zu bewahren, dass wir uns eine Vorstellung von Gott machen und das dann nachher nicht so ist, hat Gott selber gesagt, hey, im 5. Mose 5, Vers 8 sagt er zu seinem Volk, macht euch kein Bild über mich oder sonst irgendwas. Macht euch kein Bild, ich passe da sowieso nicht rein. Das heißt, wenn ihr euch ein Bild über mich macht, was ich übrigens hasse, es wird dem nicht gerecht werden, wie ich bin. Und ihr werdet vielleicht auf die eine oder andere Art enttäuscht werden. Das war jetzt meine Anmerkung. Wenn wir das Wort Enttäuschung aber mal in seiner Bedeutung etwas auseinanderziehen, dann hat das ein End davor und eine Täuschung dahinter. Eine Enttäuschung. Das Ende einer Täuschung, der ich vielleicht aufgesessen bin. Und wenn man das dann so anguckt, dann ist es doch eigentlich positiv. Ich muss mich nicht mehr täuschen. Ich habe mich täuschen lassen, ich wurde getäuscht, jetzt bin ich enttäuscht, keine Täuschung mehr da. Yes! Dummerweise ist es so ein bisschen mit unseren Gefühlen gekoppelt. Mist! Und dieser Faktor Gefühl, der da so mit im Spiel ist, der macht die ganze Sache etwas schwieriger. Denn das trifft uns dann doch meistens mitten ins Herz. Und das Herz ist der Ort, an dem die Schlachten geschlagen werden. Dort werden Entscheidungen getroffen über Shitstorm oder andere Verhaltensweisen. Und im Psalm 51, Vers 2 in der Lutherbibel, da steht: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und prüfe, wie ich es meine. Also der Psalmist, der hat schon gewusst, das ist ein zentraler Punkt. Wie sieht's aus in meinem Herz? Dort werden die Schlachten geschlagen und dort trifft mich Enttäuschung. Wenn es nur am kleinen Finger mich treffen würde, naja, das ist nicht so schlimm, aber it's my heart. Wie du damit umgehst, hast du vorhin kurz reflektiert. Ich brauche dir dazu auch nichts mehr zu sagen. Ich kenne dich auch zu wenig dafür. Ob du der Rückzugstyp bist oder der Beleidigtyp, mach halt nichts mehr. Oder der Deckel-drauf-Typ, dann haben wir Deckel drauf und dann reden wir nicht mehr drüber, dann machen wir wieder neu, weiter von vorne. Hallo, ja, alles gut. Okay, es sind alles Strategien, um von dieser Enttäuschung irgendwie weiter wegzukommen. Aber ich muss dir darüber nichts erzählen. Und deswegen glaube ich, ist es total gut, wenn wir uns einen Fokus auf Jesus setzen und uns anschauen, wie Jesus damit umgegangen ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso denn Jesus? War Jesus überhaupt mal enttäuscht? War Jesus enttäuscht? Wie kann er enttäuscht sein? Schließlich war er ja Gottes Sohn. Ne? Der wusste ja schon alles, was läuft. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar, halt nein, ich wollte euch nur sagen, diese Frage, ja wieso, Jesus hat doch gewusst, was da auf ihn zukommt. Während seines Daseins auf der Erde hat er eins gemacht. Er war ganz Mensch und er hat seine göttliche Power nicht in Anspruch genommen. Er hat sich einfach ganz auf dieses Menschsein eingelassen, wie wir vorher gesungen haben. Du kamst auf die Erde und wurdest einfach Mensch und hast den Thron hinter dir gelassen. Und in Matthäus 26, 53, Vers 54, da sagt er das. Er sagt, ja, wie kann die Silke das behaupten? Hä? Mach ich gar nicht. Steht in der Bibel. Und zwar sind da die Leute von Jesus und sein Jünger waren in Gethsemane. Und das war eben die Zeit, in der dann Jesus verraten werden sollte. Judas vorne draus. Ich zeige euch der es ist und die Leute hinterher. Und dann viel Gemetzel, viel Tumult einfach. Und einer von den Jüngern hat gesagt, hier, ich habe ein Schwert dabei, ja. Und Ohr ab vom Priester. Und Jesus sagt, das war die Vorgeschichte, steck dein Schwert weg, befahl ihm Jesus, wer das Schwert benutzt, wird durchs Schwert umkommen. Wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um Tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen, und er würde sie sofort schicken? Er würde das einfach sofort machen, wenn Jesus nur ein Wort sagen würde, sage ich, hab die Schnauze voll hier. Guck dir die mal an, für die soll ich das alles erleiden? Nee, wir brechen das ab. Und es wäre abgebrochen worden, ich bin mir ganz sicher. Aber Jesus hat es nicht getan und er hat das nicht in Anspruch genommen, um in diesen ganzen Menschen zu bleiben. Jo, und dann habe ich euch noch ein paar Verse gebracht, die uns zeigen, dass Jesus tatsächlich auch mit Situationen konfrontiert wurde, die nicht seinen Vorstellungen und Hoffnungen und Wünschen entsprochen haben. Und zwar fangen wir an mit Matthäus. In Matthäus 17, Vers 17 steht: Ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ich finde, da spricht eine Menge Enttäuschung aus so einem Satz, wo man denkt, boah. Dann geht's weiter in Johannes 14, Vers 9. Sagt er zu Philippus: Philippus, weißt du denn nicht nach all der Zeit, die ich bei euch war, immer noch nicht, wer ich bin? Mama mia, so viel habe ich gemacht. Ich habe mich echt verausgabt. Ich habe so viel gute Zeit. Ich habe so viel Wunder getan. Und du blickst immer noch nicht. Okay, das klingt so ein bisschen wie ich immer gesagt habe: Mensch, jetzt habe ich dir schon so oft gezeigt, wie ich gern wollte, dass geputzt wird. Und du machst es immer noch nicht so. Ja, das ist vielleicht nur ein bisschen ähnlich. Und als Judas auf ihn zukam, sagt er zu Judas: Judas, Judas. Wie kannst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Und in Markus 15, Vers 34, finde ich, ist das Krasseste überhaupt, was Enttäuschung in Jesu Leben ausdrücken kann, oder Verzweiflung. Und da sagt er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So deeper geht's nicht mehr, oder? Hm. Wie geht jetzt Jesus damit um? Das ist ja eigentlich der Punkt, den wir uns genau angucken wollen, weil wie wir damit umgehen, wissen wir, ist nicht mehr so cool. Dass Jesus enttäuscht war, haben wir jetzt auch irgendwie im Kasten. Lass uns nochmal die Bibel genauer angucken, und zwar im Lukas 23, 33 bis 34. Dort wurden alle drei gekreuzigt auf dem Golgatha. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Rechts und links. Und Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte euch was illustrieren. Man muss es auch genau angucken. Da steht nicht: Vater, vergib ihnen, was sie getan haben, oder Vater, vergib ihnen, was sie in Zukunft tun werden. Das ist nämlich genauso doof, was ihnen da so einfällt, sondern er sagt, in dem Moment, wo ihm diese Nägel hier reingerammt werden: Vater, vergib ihnen, was sie tun. Ich habe gedacht, na gut, das ist ein krasses Beispiel, wer von uns wird heute gekreuzigt? Da fiel mir ein Ehebeispiel ein. Stellt euch vor, oder ein Partner, Beispiel, Freund, Freundin, Ehemann, Ehefrau, der sagt euch: Du Schatz, lass uns mal kurz reden, ich muss dir was sagen. Ich habe dich betrogen. Mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann. Und das Gegenüber sagt in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat: Oh Schatzi, ich vergebe dir. Ich dachte, boah, da hinkt wahrscheinlich schon der Vergleich, aber das wäre schon krass genug, oder? Ich brauche erstmal Zeit, das zu verdauen, den Schmerz in mir erstmal wütend zu lassen, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wahrscheinlich werde ich nicht reagieren: Ich vergebe dir jetzt für das, was du getan hast, und für das, was du jetzt mir hier gerade damit antust. Ich habe immer so im Kopf, so Jesus' Leben war auch für ihn ein Trainingscamp, so wie wir auch, wie in so einem Trainingscamp stecken. Und im Laufe seines irdischen Daseins hat er echt einen Haufen Gelegenheiten gehabt, Enttäuschung zu verarbeiten und damit umzugehen und Vergebung zu üben. Und der Gedanke, den möchte ich mal ein bisschen mehr ausbauen. Ich glaube, dass wir uns über Vergebung ein paar Gedanken machen, die bestimmt uns auf eine falsche Fährte locken. Und zwar glaube ich, ein Denkfehler, was Vergebung angeht, kann sein: Wir denken bei Vergebung an ein Gefühl, das sich bei mir einstellen muss. Aber Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist ein Entschluss. Ich treffe eine Entscheidung. Trotzdem es weh tut, ich vergebe dir. Ein weiterer Irrtum könnte sein: Wenn ich vergeben habe, dann tut es aber nicht mehr weh. Und in meinem Leben habe ich erfahren, selbst wenn ich vergeben habe, tut es manchmal noch weh. Wenn ich zweimal vergeben habe, weil ich dachte, na gut, dann ist es noch nicht ganz weg, dann tut es manchmal immer noch weh. Und das kann sich ein bisschen so hinziehen. Und ganz ehrlich, als Jesus da am Kreuz hing und die ihm die Nägel da reingedonnert haben, also glaubt ihr, dass er da so ein Gefühl hatte von: Ach, diese aufkommende Liebe in mir? Oder Scheißschmerzen von dem Hammer und den Nägeln? Und in diesem Moment sagt Jesus: Ich vergebe dir, was du tust. Wow, das ist eine Latte, oder? Die Erinnerung an diesen Schmerz, den du hast erleiden müssen durch Enttäuschung, die ist vielleicht trotzdem noch da. Und vielleicht auch dieser Schmerz. Und dann gibt es noch einen Irrtum, den wir manchmal aufsitzen vielleicht, oder nur ich bisher aufgesessen bin. Vergebung nützt in erster Linie dem, der mich enttäuscht hat. Also, der Mike war blöd zu mir, und dann überlege ich mir das so und dann denke: Ja, komm, der Mike ist auch bloß ein Mensch. Und dann sage ich: Mike, ich vergebe dir. Vielleicht ist es Mike völlig wurscht, ob ich ihm vergeben habe oder nicht. Und er denkt: Ja, schön. Der Einzige, der festgehalten wird mit so einem Nagel der Unvergebenheit, das bin ich. Ich baue mir dann im Kopf irgendwas über den Mike. Und ich kann nicht mehr gut auf ihn zugehen. Ich kann mich nicht mehr gut bewegen, wenn ich festhänge. Wenn ich mir selber nicht vergeben kann, weil ich mein Leben angucke und denke, alles irgendwie Mist gelaufen, alles irgendwie anders, wie ich wollte. Ich bin total verzweifelt, ich bin enttäuscht über das, was bisher war. Und ich kann mir selber auch nicht vergeben und sagen, ja, das war jetzt Mist und jetzt werden wir es ändern mit Jesu Hilfe. Und dann, ich muss immer dranhängen an dem, immer. Aber es war schlecht und ich habe Gelegenheiten verpasst. Hält mich das am Kreuz fest, niemand sonst. Wenn mich Menschen enttäuschen und ich vergebe ihnen nicht, macht mich das unfrei. Ich kann mich nicht mehr auf die Leute zubewegen. Vergebung setzt mich frei. Ich finde, das ist eine ganz gute Perspektive auf dieses Vergeben-Ding. Und Achtung, aufpasse, jetzt kommt was und wahrscheinlich rollt es allen Theologen der Welt jetzt die Nägel auf. Haltet kurz die Luft an und atmet es später wieder aus. Ich möchte das nachher, was ich jetzt sage, auch gleich noch weiter ausführen und erklären. Wenn ich Gott nicht vergeben kann, dass er mich verletzt hat, dann hält mich das genauso fest und ich kann mich nicht mehr auf Gott zubewegen. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, sag mal, hat die auch noch einen Knall, oder? Was glaubt die, wer sie ist? Sie muss doch nicht Gott vergeben. Gott ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich bin sein Geschöpf. Wer ist der Ton, dass er mit dem Töpfer diskutiert? Und da gebe ich euch recht. Gott braucht meine Vergebung nicht. Aber Gott hat Vergebung für uns auch als Instrument gesetzt, dass wir frei werden können. Und Gott ist ein Beziehungsgott. Und er hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Und das muss ja irgendwie zusammenkommen. Und Beziehung gibt es eben ja doch nur, wenn wir miteinander kommunizieren, oder? Wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir einander vertrauen, wenn wir uns Dinge sagen dürfen. Und was wäre Gott für ein Gott, wenn er sagt, das will ich nicht hören, wie es dir geht. Wenn ich nicht sagen dürfte, Gott, ich bin enttäuscht. Ich bete so lange über diese Geschichte, es passiert nichts, ich sehe nichts. Ich bin immer noch krank. Mein Freund, meine Freundin ist gestorben, die ist so alt wie ich. Sorry, ich habe doch gebetet. Und Gott konfrontiert mich mit diesen Dingen, aber er gibt mir keine Lösung. Sorry, das verletzt mich in meiner Beziehung mit Gott. Und damit muss ich irgendwie umgehen, oder? Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat die Kommunikation zum Vater nicht abgebrochen. Jesus ging wieder und hat gesagt, Vater, wenn es dir möglich ist, dann lassen wir das jetzt lieber. Freie Übersetzung nach Silke. Lass den Kelch an mir vorübergehen, so steht es in der Schrift. Wenn es dir möglich ist. Keine Antwort. Er geht wieder zurück zu den Jüngern. Da pennen die vor ihm. Er ist enttäuscht. Er geht aber wieder zurück und sucht wieder die Kommunikation mit Gott. Wenn es nicht möglich ist, dann soll dein Wille geschehen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Also bitte nicht verwechseln mit Gott braucht meine Vergebung in dem Sinne von Gott, da hast du aber Duselkette, die vergebt dir diesmal nur, dass nichts passiert ist. Das hat Gott nur wirklich nicht nötig. Aber wir dürfen das aussprechen und wir dürfen sagen, okay Gott, ich vergebe dir, ich bin verletzt und ich will mit dir wieder Beziehung haben. Aber das hier steht zwischen uns und ich möchte, dass du mein Herz wieder reinmachst. Das ist möglich. Und er hat eben in dem uns ein Instrument gegeben, das wir einsetzen können, dass wir frei sind. Und wenn wir Groll gegen Gott haben, dann können wir keine fruchtbare Beziehung leben. Und wir kommen nicht näher zu ihm hin, sondern entweder machen wir puh, oder wir schwätzen nichts mehr, wir machen einen Deckel drauf und machen, ja, zum nächsten Gebet, oh Herr, du bist so groß, aber eigentlich weiß ich, nee, hier passiert gerade gar nichts Großes und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott es wünscht, dass wir ein reines Herz haben. Und Jesus, der hat uns gezeigt, dass und wie wir Enttäuschung überwinden können. Durch seine Liebe, dass er sich entschlossen hat, das durchzuziehen. Und ehrlich, ich glaube nicht, dass er wirklich voller Barmherzigkeit in dem Moment war, sondern es war echt übel. Aber er hat ja gesagt, ich tue es, weil er Gott vertraut hat, dass Gott einen guten Plan hat. Und Gott hat diese Auferstehungskraft in Jesus wirksam werden lassen. Und dadurch war es möglich, dass Jesus bei seinen Jüngern auftaucht und sagt, hi, auf biblisch Friede mit euch, aber das war auch nichts anderes wie hi. Und er zeigt ihnen seine Wunden. Es steht in der Bibel, dass Gott ihm ein Auferstehungsleib gegeben hat. Also er kam nicht blutüberströmt und so horrorfilmmäßig durch die Landschaft, sondern er hatte einen Auferstehungsleib. Die haben ihn nicht gleich erkannt, aber sie haben ihn erkannt an den Wunden. Komischerweise, oder was heißt nicht komisch, sondern Gott sei Dank, war es Gott so wichtig, diese Wunden sichtbar bleiben zu lassen. Bleiben werden? Dass sie sichtbar sind. Und die Jünger haben ihn dadurch erkannt. Er hat gesagt, hey, guck mal hier. Oh, das muss Jesus sein. Und diese Auferstehungskraft ist so gigantisch, dass wir daran teilhaben dürfen. Und er ging zu seinen Jüngern und zeigt ihnen die Wunden. Und wisst ihr was? Was nicht da war, hat jemand eine Idee, was nicht zu sehen war? Ja! Keine Nägel! Es waren keine Nägel mehr dran. Es waren keine Nägel mehr dran. Und wenn alles das, was ich vorhin gesagt habe, ihr schon wieder vergessen habt, was ich nachvollziehen kann, dann wäre es mir ein großes Anliegen, dass ihr das im Kopf behaltet. Es waren keine Nägel mehr da. Da waren keine Nägel mehr, weil Jesus sich entschlossen hat, der Liebe Gottes mehr zu vertrauen als den Umständen, an denen er buchstäblich hing. Da waren keine Nägel mehr da, weil er sich entschlossen hatte, aufgrund dieser Vertrauensbasis, die er mit Gott hatte, zu vergeben. Da waren keine Nägel mehr, weil diese Power, Depressionen, Verletzungen, Beleidigtsein, Selbstgerechtigkeit, Perspektivlosigkeit und vieles mehr überwindet. Und da waren keine Nägel mehr, weil Jesus ehrlich war mit Gott. Er sagt zum Vater, hey, wenn es möglich ist, dann lassen wir das hier. Und da waren keine Nägel mehr, weil Jesus sich dem Willen Gottes untergeordnet hat. Wenn es aber sein muss, um deinen großen Plan zu erfüllen, dann soll dein Wille geschehen und nicht meiner. Und ich weiß nicht, ob und wo du noch irgendwo festgenagelt bist. Lass uns bei dem Bild bleiben. Ich finde, das ist zwar schon heftig, aber es bleibt gut im Kopf. Ob du noch da festgenagelt bist, weil du es nicht schaffst, dich zu entschließen, zu vergeben, weil du noch auf dieses Gefühl wartest. Ich fühle es noch nicht. Ich weiß nicht, ob du da noch hängst, weil dir das Vertrauen fehlt. Dann sag, ich weiß nicht, in was für Gewässer ich mich da begebe, wenn ich vergebe. Ich weiß auch gar nicht, ob Gott da mit im Spiel ist. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht festgetackert bist, weil du es noch nicht erlebt hast, dass man sowas tatsächlich überwinden kann, indem man es mal ausspricht. Ich vergebe dir, auch wenn das Gefühl noch nicht kommt. Und weil du es vielleicht noch nicht erlebt hast, dass deine Enttäuschungen tatsächlich vernarben. Es ist immer das Gefühl, es ist eine offene Wunde und es blutet dauernd raus, der Quatsch. Vielleicht hängst du auch fest, weil du dich nicht traust, Gott mal ehrlich die Meinung zu sagen. In Liebe natürlich. Sagen, hey, mir stinkt es. Ich bin enttäuscht. Ich komme hier gerade nicht mehr weiter mit dir, mit unserer Beziehung. Ich will in deine Nähe, aber da steht so viel zwischen uns. So viele Dinge, die nicht funktionieren mit dir, mit mir, wie ich mir es vorstelle. Ich will dir das einfach mal sagen. Und ich bin enttäuscht und ich bitte dich, hilf mir. Vielleicht ist es an der Zeit, das zu machen, Schritte zu gehen. Und ich weiß nicht, ob du noch irgendwo festhängst und wie viele Wunden in deinem Leben sind oder wie viele Narben du schon vorzuweisen hast. Aber ich möchte auch noch was zu den Narben sagen. Du kannst so lange Ärmel tragen, wie du möchtest, um diese Narben zu verstecken. Sag, alles gut. Irgendwann kommt einer und zieht den Ärmel nach oben. Und dann kann man sie sehen. Und wäre es dann nicht gut, du hättest eine andere Beziehung zu diesen Narben, eine positive, zu sagen, hey, die sind da, aber weißt du was? Was da nicht mehr ist? Was ist da nicht mehr, wenn da Narben sind? Keine Nägel mehr. Es hat mich nicht festgehalten. Ich bin einen Schritt weiter gegangen. Durch Jesus Überwinderkraft und Auferstehungskraft und Vergebung habe ich es geschafft. Und diese Nägel sind nicht mehr da. So ein rostiger, blöder Nagel kann mich nicht mehr vergiften oder festhalten. Und das sind die Triumphe, die in deinem Herz stattfinden. Die Schlachten, die geschlagen werden und die Triumphe, die nachher außen sichtbar sind. Ja, dann hast du Narben. Sei stolz drauf. Die Auferstehung ist die Garantie dafür, dass Enttäuschung und Verzweiflung nicht das letzte Wort haben, sondern die Liebe Gottes. Und das kann man im Römerbrief nachlesen, dass das hier in unserem Leben schon stattfindet. Wir haben eine Perspektive für dieses Leben. In diesem Leben kommt Gottes Liebe in meinem Leben zum Tragen und für danach. Mein Leben hat Ewigkeitsperspektive. Steht im Römer 8, Vers 35, könnt ihr nachlesen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und die Auferstehung ist die Garantie für Menschen, die Ja gesagt haben zu Jesus, dass unser Leben nicht in Enttäuschung endet. Ist die Garantie dafür, dass es ein gutes Ende nehmen wird mit uns. Mit Narben, aber ohne Nägel. Und lasst euch nicht festhalten. Amen.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.